Herzlich willkommen bei Stocksteif und Prüde, dem Klassik-Podcast.
Hallo, hallo, hallo und herzlich willkommen zu Stocksteif und Prüde. Mein Name ist Yannick und heute bei mir sind
Moritz,
Mo
und Thomas.
Wir sind hier in einem Keller. Irgendwie nehmen wir in letzter Zeit immer an total unterschiedlichen Orten auf.
Habe ich mir auch vorhin gedacht. Ja. Jedes Mal anders.
Und jedes Mal sage ich es und ich denke mir so, das ist ja Audio und ist eigentlich total egal. Ich könnte ja sagen, wir sind jetzt hier nicht in einem Keller, der so mittelschön ist, sondern in einem Schloss.
In Schloss Elmau.
Im Schloss Elmau auf, ja.
Nein, nein, aber das ist ja, wir haben ja so sensible Zuhörerinnen, die hören das bestimmt am Schall und am...
Nee, der Vibe.
Am Vibe.
Der Vibe, ja. Ist Keller. Keller, Keller.
Der Vibe Raum. Ist Keller, ja. Der ja, Vibe ist nicht Schloss Elmau und mein Prosecco-Sorbet wird gerade nicht serviert.
Mist.
Nee. Mist.
Schade. Aber wir haben einen spannenden Gast. Soll ich schon verraten, wer?
Nee.
Nein?
Nee.
Okay, bisschen Spannung. Cliffhanger.
Bisschen Spannung, Cliffhanger. Okay, Ich sag so viel. Es ist jemand aus dem Ensemble, der etwas über seine...
Ja,
krass, oder?
Wer hätte das gedacht?
Haben wir uns mal was ausgedacht, du.
Ja, wir wollen ja immer wieder ein paar unserer Ensemble-Mitglieder featuren, weil wir reden ja so viel über unsere eigenen Instrumente und dadurch, dass wir in der Runde 4 Streicher sind und okay, Mo fällt ein bisschen raus als Schlagzeuger,
der Exot.
Aber ja, können wir eigentlich nur so wirklich gut über unsere Instrumente reden, deswegen reden wir jetzt mal über ein ganz anderes Instrument.
Also wir können auch darüber reden, aber ich glaube, das will niemand hören.
Also ich glaube, wir haben über das Instrument haben wir gleich schon richtig viel gelästert.
Okay. Ja, wenn überhaupt gelästert, despektierlich abwerten, rumgelabert.
Okay, ja, so viel dazu. Wer hat denn hier was erlebt?
Ich glaube, wir alle, aber ich habe so viele unterschiedliche Sachen wie vielleicht in keiner anderen Woche, vielleicht sogar meines Lebens hintereinander gespielt. Ich habe 5 unterschiedliche Projekte in einer Woche gerade hinter mir, also unterschiedliche Programme, unterschiedliche Konzerte. Und genau, also das Erste, was ich gemacht habe, das habe ich im Podcast, glaube ich, schon breitgetreten, deswegen reiße ich jetzt nur an. Ich habe Walküre wieder mal gespielt, Wagner.
Walküre heißt das doch, dachte ich.
Ja, ja, richtig. In Dresden. Und da bin ich am nächsten Morgen ganz früh nach Hannover gefahren. Und dann haben wir in Hannover Mendelssohn Octett in einem riesen Saal gespielt. Und auch noch ein Body-Percussion-Stück von unserem wunderbaren Drummer und Body-Percussionisten Dominik Schad. Das hat auch sehr großen Spaß gemacht und hat die Leute total begeistert. Und dann bin ich ganz schnell nach Bonn gefahren. Dort haben wir ein Konzert gespielt. Das war so eine musikalische Lesung. Und es ging um Karl-Heinz Stockhausen. Und den von ihm komponierten Tierkreis, auch ein echt cooles Stück. Das sind so eben die 12 Sternzeichen, die 12 Tierkreise, die ganz unterschiedlich vertont worden sind, aber sozusagen die Urform, in die das vertont wurde, sind 12 Spieluhren. Also der hat sozusagen für jedes Sternzeichen eine sehr charakteristische Melodie in eine Spieluhr gesetzt.
Also diese Dinger zum Drehen und ja. Dann mit so einer Walze und.
Richtig, ja, und die sind halt ganz kunstvoll bei Stockhausen und.
Also muss man dann so spezielle Spieluhren dafür kaufen?
Natürlich, und die Stockhausen-Gesellschaft vertritt diese.
Das sind lizenzierte Stockhausen-Spieluhren.
Richtig.
Okay, und was kostet eine?
Ich glaube 400 Euro.
Pro Stück und man braucht 12.
Man
die
braucht
kauft man dann, die leiht man dann für 200 Euro am Tag oder?
Nee, also um das Stück aufführen zu dürfen, muss man mindestens, ich glaube, ein oder zwei, ich glaube zwei, wir hatten zwei, muss man mindestens 2 Spieluhren da haben. Also die müssen im Konzert erklingen. Es gibt so quasi so ein paar Spielregeln, wie dieses Stück gespielt werden darf. Aber dann ist auch ganz viel ganz frei, nämlich man muss einmal quasi diese ganze Melodie muss einmal in dem richtigen Tempo erklingen und dann kann man ganz viele Variationen dazu machen, genau. Und das
viel rumgemacht mit dem Stück, ne? Also irgendwie Duo und verschiedenste Orchestrierungen und alles Mögliche.
Wirklich, ja, das Stück hat ganz viele Facetten und wir haben es in einer Version für Streichquartett und Posaune gespielt, die, glaube ich, sehr gut funktioniert, von Mike Swoboda realisiert, wie das so schön gesagt
wird. Wie lang geht das?
Eine gute halbe Stunde, so 35 Minuten vielleicht. Genau, das war also eins der Sachen, die wir da gemacht haben, aber das ging an dem Abend vor allem um Stockhausen, auch um sein Leben. Genau. Und dann bin ich am nächsten Morgen ganz früh losgefahren, um in Hannover wieder zu spielen und zu proben. Und Thomas hat da mitgespielt und Yannick auch. Es war ein Notfallkonzert. Und wo haben wir das gemacht, Thomas?
Das kann Janik, glaube ich, am allerbesten sagen, wie das hieß.
Ja, wie wir es hier rumreichen. Keiner will es sagen. Was. Das war was ganz Besonderes. Das haben wir schon mal gemacht. Vielleicht haben wir auch schon mal darüber gesprochen, aber so besonders müssen wir jetzt nochmal erzählen. Ja, wir haben auf einer Suchtstation für Jugendliche gespielt. Das war eine Gruppe von vielleicht so 20 Jugendlichen mit verschiedenen Suchterkrankungen. Also da sind so drogenabhängige Jugendliche, alkoholabhängige Jugendliche, aber auch zum Beispiel sehr viele mediensüchtige Jugendliche, spielt wohl auch eine große Rolle. Und die sind dann in dieser Einrichtung für unterschiedlich lange, also ich glaube für mindestens 2 Monate, werden dort auch ganz normal unterrichtet. Also das ist eigentlich auch eine große Schule und wohnen dort haben dann dort ihre Therapie gegen diese Suchterkrankung. Und das war, es war krass, ehrlich gesagt.
Voll, ich würde es unbedingt erzählen, weil das wirklich so besonders war schon wieder. Es war ja, genau wie du gerade gesagt hast, schon das zweite Mal, dass wir da gespielt haben. Und dann sitzen wir da und es sitzen vielleicht so 30 Jugendliche mit im Raum und 10 davon trauen sich dann tatsächlich, sich da nach vorne zu setzen. Und ich finde es halt verrückt, was sie dann da an Notfällen aufschreiben. Also man merkt, dass die da eine ganz tolle Arbeit machen und die Jugendlichen, wenn die da an Weichen sind, schon sehr gut gelernt haben, über ihre Gefühle und Bedürfnisse zu sprechen. Und das schreiben sie uns dann natürlich da auch auf. Und es ist natürlich sehr berührend. Und ich finde es auch wirklich extrem krass zu sehen, dass diese ganzen Jugendlichen eigentlich vor allem einen Notfall haben, nämlich sie werden fühlen sich nicht genügend geliebt von ihren Eltern. Also in fast jedem Notfall steckt das drin und es ist natürlich sehr berührend, da so eine junge Person vor sich zu sehen und einfach zu wissen, die hat sich jetzt gerade geöffnet und für die dann spielen zu können und jedes Mal wieder irgendwie ein sehr, sehr berührendes und auch mitnehmendes Erlebnis da zu sein.
Ja, und es kommt ja auch total bei denen an. Also man hat nicht nur das Gefühl, die können sich selber öffnen, sondern die sitzen dann da und man merkt richtig auch, was die Musik mit denen macht. Das ist für uns echt so eins der besonderssten Konzerte im Jahr, obwohl wir irgendwie, weiß ich nicht, in irgendeinem tollen Saal oder sowas ist auch toll, aber so ein Moment, wo man wirklich merkt, da gibt es so eine krasse Resonanz, die von einem und also diese wechselhaft von Person zu Person springt. Das ist schon, also irgendwie, jedes Mal, wenn ich sowas spiele, denke ich mir so, okay, das ist vielleicht mit die sinnvollste Art und Weise, Musik überhaupt zu machen.
Ich finde, wir haben ja schon so viele Notfallkonzerte gespielt. Also vielleicht nochmal für diejenigen, die jetzt zum ersten Mal dabei sind, aber in Notfallkonzerten reagieren wir musikalisch auf die Notfälle des Publikums. Sitzt eine Person in der Mitte, schreibt auf den Zettel, was sie gerade bewegt und wir machen eine Improvisation, die den Notfall darstellt und leiten dann über in ein Stück aus der klassischen Quartettliteratur, das jetzt einen positiven Ausblick geben soll. Und das haben wir schon, du meinst immer, Thomas, wir haben schon für über 2000 Leute gespielt, also über 2000 Leute saßen da in der Mitte.
Das sind sozusagen veraltete Zahlen. Ja. Das hat der Thomas vor 2 Jahren gesagt.
wir haben das schon wahnsinnig oft gemacht und ich habe wirklich das Gefühl, also ist kaum irgendwo besser aufgehoben gewesen, dieses Format als da.
Ja, ist wirklich toll und wir bekommen dann auch immer sehr schöne Rückmeldungen, weil es danach immer so Feedbackrunden gibt bei denen und anscheinend war es zum Beispiel auch letztes Mal, als wir da waren, so, dass eine Jugendliche gesagt hat, dass sie sich noch selten so verstanden gefühlt hat, wie in diesem Moment, wo wir uns um sie rumgesetzt haben und auf ihren Notfall reagiert haben. Das ist natürlich für uns ja auch wunderschön, sowas zu hören.
Ja.
Und gleichzeitig bricht es einem manchmal das Herz, was da auf diesem Zettel steht. Ja. Diese jungen Seelen, so wenn da, die sind so 13-Jährige, die solche, sowas mit sich rumschleppen und dann gleichzeitig wirklich viel, viel besser über ihre Gefühle und Probleme reden können, als so manche Erwachsener, für den wir schon gespielt haben. Das finde ich irgendwie krass.
Ja, voll. Und dann kommen wir zum fünften Ereignis meiner Woche musikalischen. Und das
fällt jetzt so ein bisschen aus dem Rahmen.
Das fällt jetzt ein bisschen aus dem Rahmen, ja, nee, aber es ist ein Mosaikstück, das auch sehr schön und sehr wichtig ist, nämlich die Schatzkiste. Und sozusagen dieser Kellerraum, den wir hier gerade bewohnen für den Podcast, der befindet sich neben einem Zirkuszelt. Und in diesem Zirkuszelt haben wir heute zwei Aufführungen gespielt, der Schatzkiste. Janik, vielleicht kannst du da auch wieder ein bisschen was drüber erzählen.
Ja, das ist ein Kinderkonzert und haben wir auf Norderney entwickelt, vor 2 Jahren, glaube ich, haben wir das dort zusammen das erste Mal aufgeführt mit Alexandra Marisa Wilke, die auch unsere Inner Journey gesprochen hat und die dort die Geschichte einer Schatzsuche erzählt. Und so ein Mitmachkonzert, also die Kinder müssen ganz viele Sachen mitmachen, die laufen dann zusammen durch die Gegend und pflücken Blumen, was weiß ich, was alles passiert. Und das Ganze wird dann musikalisch umrahmt. Wir machen so Atmosphären, die so ein bisschen immersiv einen in diese Geschichte reinholen sollen. Und es macht mega Spaß.
Und mein Lieblingsmoment ist, dass in diesem Konzert live eine Pizza bestellt wird und dann auch noch geliefert wird. Und das hat heute, habe ich gehört, bei den Schulklassen, die heute Morgen waren, auch super geklappt.
Ja, das war der Wahnsinn. Immer super, ja.
Die hatten alle Hunger. Es ist der Moment, wo dann Konrad bestellt dann auf der Bühne eine Pizza und die Sprecherin sagt so, weil wir zu dem Zeitpunkt befinden wir uns im Wald. Und dann sagt die Sprecherin so, eine Pizza im Wald. Der Pizzabote, der findet doch niemals hier den Weg in den Wald. Und dann 2 Sekunden später, Lieferdienst, hat jemand eine Pizza bestellt und alle Kinder drehen sich um und dann ist kurz still und dann hast du so 40 Kinder, die sagen, ich hab die Pizza bestellt, nein.
Das finde ich auch toll, wie die das alle so überzeugt machen, so von wegen, das war ganz klar ich, also ich war das.
Ja, ist der beste. Der zweitbeste Moment ist, wo Moritz und ich Waschbären spielen.
Ja, Güst ist auch noch dabei, wir sind 3 Waschbären, die auf einer Blumenwiese umherrennen eigentlich. Und ja, das ist schön, weil so benutzt man sein Instrument sehr selten, waschbärenhaft. Ja,
meine Bratsche darf sehr selten ein Waschbär sein und eigentlich entspricht das, glaube ich, hier naturell. Könnte ich mir vorstellen. Die wäre gerne
Waschbär. Das lasse ich jetzt einfach so stehen. Ja, super.
Und was hast du erlebt, Mo?
Tja, ich habe
Ohne Waschbär sein zu dürfen,
habe ich auch ein bisschen skurrilen Scheiß gemacht. Ich hatte ein Percussion-Ensemble-Konzert und das war ein Konzert mit sehr vielen performativen Stücken, so im Theatre-Musical-Bereich. Und das heißt, ja, das sind oft Stücke ohne groß irgendwie Schlagwerk oder groß Instrumentarium. Ein Stück war halt zum Beispiel so 6 Spieler, die an so einem langen Tisch sitzen und so mit den Fingern so Klopfsachen machen, die halt alle in so einer ganz speziellen Notation halt aufgeschrieben sind und dann mit dem Mund so schnalzen und so und Schmatzgeräusche und so.
Komm, wir machen das einmal ganz kurz.
Genau so. Ja, ungefähr sowas. Ist schön weird, dauert dann so 11 Minuten, kann man sich angucken. Und ein anderes Stück, was ich gespielt habe, das heißt, man lässt Dinge fallen und beobachtet sie dabei. 6 erwachsene Menschen stehen dann mit so einer kleinen Kiste vorm Publikum und werfen 5-6 Minuten lang so verschiedene Dinge einfach auf den Boden, die sie sich so vorher zusammengepickt haben. Ist auf jeden Fall irgendwie lustig.
Gibt es irgendwas, was besonders gut klingt? Irgendein Gegenstand?
Ja, es gibt halt, es geht ja nicht nur um den Klang, sondern es geht auch sozusagen um das Fallen. Also du kannst ja einen Stein werfen, du kannst aber auch eine Feder werfen, du kannst was Weiches machen, kannst irgendwie Reis werfen oder halt irgendwas Hartes oder Blumen oder whatever.
Und wo war das? Weil ich finde, bei sowas ist ja irgendwie der Rahmen irgendwie voll wichtig, weil, also, keine Ahnung, ich habe Schwierigkeiten, mir vorzustellen, so auf einer großen schwarzen Bühne und dann sitzen da 6 Leute an einem Tisch und klopfen.
Doch, so war das. Also das war wirklich Blackbox-artig. Das hat gut funktioniert, tatsächlich. Das war Klangbrücken-Festival hier in Hannover, im Kleckstheater, da haben wir auch schon gespielt. Genau, ja, also wirklich so Blackbox-artig ausgeleuchtet. Ziemlich neutral auf eine Art, ja.
Ja. Ganz schöne Bandbreite jetzt hier so.
von Waschbär bis Tischgeklopfe ist alles dabei.
Ja.
Stocksteif und Brüder.
Wir haben ein Musikstück und der aufmerksame Zuhörer wird in diesem Musikstück vielleicht
und eventuell auch die aufmerksame Zuhörerin.
Oh, danke, auch Thomas. Dazu? Ja,
gerne.
Das vergesse ich
immer
vergesse
wieder.
Ich immer wieder. Tut mir leid. Der oder die aufmerksame Zuhörerin, jetzt verkacke ich es nur noch, ne? kann dann vielleicht erraten, was für einen Instrumentalisten wir gleich zu Gast haben. Viel Vergnügen.
Thank you.
wir sind wieder zurück und mir ist, während wir das Stück gerade gehört haben, aufgefallen, dass wir ein riesiges, tolles Geheimnis darum gemacht haben, wer jetzt in unserer Runde gleich sitzen wird, während das ja sowieso später in den Shownotes oder...
Ja, Thomas steht wahrscheinlich sogar im Titel, oder?
Vielleicht sogar im Titel steht. Genau, deswegen wissen es jetzt alle schon, dass jetzt Güss hier mit bei uns ist und deswegen jetzt die offizielle und förmliche Vorstellung. Wir begrüßen Güss, unser Oboist, Augusta Goris, und ich finde es total spannend, mal über die Oboe zu sprechen und aber auch über dich
und vielleicht in auch über
Identität
das Englisch
als Oboist, auch vielleicht über das Englisch, ja, das ist über, ja, vielleicht über die Oboe d'Amore.
Oh Gott, ja, da gibt es ja so einiges, ha?
Das nicht.
Das nicht?
Okay, das lassen wir.
Die Liebe heute nicht, okay.
So, das war Güss. Güss, was ist denn die Oboe für ein Instrument? Wieso ist das, wieso liebst du die Oboe?
Also die Oboe ist ein Instrument, das sehr ähnlich aussieht wie die Klarinette vom Fern, aber trotzdem ein bisschen unterschiedlich. Das ist aus Holz, aus Palisandre. Wir spielen mit einem Doppelblattrohr, was wir am meisten selbst bauen.
Wie ein Fagott, oder? Fagott, ja. Auch Doppelrohrblatt, Doppelblattrohr.
Genau.
Und das finde ich eine der wichtigsten Sachen über Oboe zu wissen, dass man ja noch einen Nebenjob hat, wenn man Oboist ist oder Oboistin, ja, weil man die ganze Zeit auch noch Rohre bauen muss.
Ja, man macht einfach so teilweise eine Teilzeit als Tischler zu Hause, um die Rohre aufzubauen.
Ich finde das so krass, weil das ist sowas, ich weiß auch, dass das stattfindet, aber kriege das gar nicht mit, gar nicht, weiß. Also ich habe dich das nie machen sehen.
Stimmt.
Oder so.
Ja.
Du machst das auch nicht vor uns.
Ist
dir das peinlich? Oder
diese ganzen Instrumente und alle Werkzeuge, die man dafür braucht, ne?
Ich will mein Rezept nicht verraten.
Ist das wirklich so? Ist das, also kann man das gut und schlecht machen überhaupt?
Ja, auf jeden Fall. So, dass das bestimmt ganz viele Parameter in unserem Spiel, so die Einfachheit im Spiel, auch auf jeden Fall die Intonation. Aber kann man auch mit den Rohren den Klang gestalten, die Flexibilität. So eigentlich, natürlich lernen wir das Instrument zu spielen, aber müssen wir auch viel an Rohren was lernen.
Und wie viele Stunden in der Woche arbeitest du an Rohren, was würdest du sagen?
Das ist ganz unterschiedlich. Ich mache das so blockweise. Ich würde sagen, so vielleicht so zweimal 4 Stunden im Monat. Aber ich verbrauche nicht so viele Rohre, vielleicht weil sie gut sind, hoffe ich. Mm. Aber da gibt es so ein bisschen einen Unterschied in der Kultur zwischen Deutschland und Frankreich. Die Deutschen sind hier irgendwie mehr rational und haben einfach ein System entwickelt und man weiß einfach, welche Parameter man benutzen muss und dann macht man danach. Und in Frankreich, das ist viel mehr Sorcellerie. So, es gibt wirklich so, ich kenne ein paar Freundinnen, die einfach so jede Woche 20 Rohre aufbauen und versuchen irgendwie so für Couperin ein bisschen so französischer Klang zu schaffen und dann für Maler ganz anderes. Ich habe mich sehr gut eingearbeitet mit dem deutschen System.
Das hast du sehr gut verkauft, das deutsche System.
Ich habe eine lustige Geschichte darum, so mein ehemaliger Kollege Juri Valentin hat mir das beigebracht und ich war ein bisschen skeptisch, weil ich war noch frisch in Deutschland und ganz stark von Frankreich geprägt. Und er hat mir gesagt, ja, wenn du so Fortschritte machen willst, dann musst du dieses System lernen. Ich war so, ah, okay, warum nicht? Und dann hat er mir gesagt, aber willst du wirklich so jeden Abend Rohre machen oder willst du das einfach einmal jede Woche machen? Und ich war so, okay, das war der Punkt, den mich über
gezeigt hat.
Ja, das ist einfach mehr Freizeit.
Und sag mal, gibt es so eine mutige und eine feige Art, Rohre zu bauen? Ich habe irgendwie gehört, dass man so leicht, gibt es den Begriff leichte und schwere Rohre? Ich weiß es, vom Fagott ist es auf jeden Fall so, bei der Oboe auch?
Ja, aber da würde ich sagen, das ist sehr unterschiedlich. Deshalb das ist ein Instrument, das wirklich alle spielen können und alle gut spielen können, egal ob man jetzt ein Mann oder eine Frau ist, ob man so groß oder klein, breiter oder dünner ist, weil wir spielen in so einem kleinen Loch, dass wir brauchen eher so viel Luftdruck und tatsächlich mit den Rohren ist das so eine Balance. Man kann so mit der Form, mit der Länge, mit das Material, das wir benutzen, sehr viel beeinflussen. Deshalb für manche werden so Rohre schwer, wo für andere einfach einfach sind.
Aber es ist jetzt nicht so, dass wenn du jetzt irgendwie die Oboe vom Kollegen hast, das kannst du dann annähernd so schön drauf spielen wie auf deiner eigenen, oder ist es echt so, dass du denkst, so, boah, nee, das geht gar nicht?
Oboe an sich ist sehr, sehr ähnlich, so mittlerweile alle Marke, aber tatsächlich die Rohre, bei manchen Kolleginnen kann ich total drauf spielen, bei manchen anderen wäre das für mich so sehr, sehr anders und würde auch wahrscheinlich gar nicht wie ich normale Klinge klingen.
Es gibt einen sehr gemeinen Oboenwitz, der geht so, wenn man einer Oboe sagt, sie soll Pforte spielen, dann klingt es so. Und wenn man einer Oboe sagt, sie soll Piano spielen, dann so.
Den hast du noch nie gehört, Gis, ne?
Nee.
Noch nie.
Aber ich wollte unseren Zuhörenden auch einmal noch unterjubeln. Was sagst du dazu? Also sozusagen diese erste, wie soll ich sagen, die erste Ansprache beim Oboespielen ist, glaube ich, sehr anspruchsvoll. Also sozusagen, wie schafft man es überhaupt, einen Ton zu erzeugen? Das kann ja manchmal irgendwie ein Kampf sein fast, oder?
Ja, da würde ich sagen, vielleicht ist da der Unterschied zwischen so sehr gute Leute und gute Leute, dass man so einen schönen Klang zu erreichen ist nicht so schwer, wenn man übt, aber diese Feinfühligkeit und tatsächlich so diese so Ansprache sind am schwersten auf der Oboe. Das braucht viel Zeit und auch viel Kenntnis und Ausprobieren und tatsächlich wieder mit den Rohren.
Mhm.
Das ist immer so wir benutzen viel Druck, aber man muss das trotzdem gut führen, damit das auch ab und zu süß und ruhig möglichst klingt.
Ja, das Schwierigste ist halt, einen leisen Start in den Ton hinzubekommen, dass das Rohr nicht gleich macht, nicht gleich total losgeht, sondern sanft anfängt zu schwingen. Ne? Das ist auf jeden Fall schwer. Ich habe auch noch drei Rohrfragen. Die erste ist, woraus ist das Rohr?
Das Rohr ist aus Schilf seit Jahrhunderten oder vielleicht so noch tausende Jahren. In so fast auf jedem Kontinent gibt es so eine Art von Oboe. Aber mittlerweile manche Firmen entwickeln so Plastikrohre. Bei der Klarinette oder beim Saxophon, das ist schon sehr fort so weiter und viele benutzen das auf der Oboe und auf dem Fagott. Das ist noch nicht so gut, dass man so das normalerweise benutzt.
Oder hast du schon probiert, diese Plastikrohre?
Ja.
Was ist da? Also die klingen einfach nicht so gut oder funktionieren nicht so gut?
Nicht so viel Möglichkeiten. Das ist schon gut, aber für Professionelle, ich kenne noch nicht so viele Leute, die das benutzen. Aber kommt bestimmt in den nächsten Jahren.
Und wie lange brauchst du für ein Rohr? Deutsche Technik?
30 Sekunden. In der
4-Stunden-Session.
Ich meine immer so, wir haben so verschiedene Stationen, um ein Rohr zu bauen, und ich meine immer so mehrere pro Stationen. Das ist erstmal, ich bekomme das Schilf in Rohren, so kleine Rohren von vielleicht so 10 bis 20 Zentimeter lang. Das werde ich so abschneiden und dann innen oben mit einer Maschine. Und da verbringe ich am meisten Zeit, weil man muss einfach so das Schilf gut auswählen. Mit der Farbe, mit der Textur, ob das so recht ist und auch ein bisschen Bauchgefühl. Und danach.
Ein bisschen Zauchsellerie.
Ja, ein bisschen Zauchsellerie trotzdem. Und danach muss man, man fasoniert das mit einem Messer oder einer Maschine für die Form. Und danach bindet man das auf eine Hülse aus Kupfer mit Pfannen. Und ich würde sagen, für ein Rohr insgesamt wahrscheinlich eine Stunde vielleicht. Insgesamt. Okay. Aber
krass. Wie lange hält so ein Rohr?
Die schlechten 2 Sekunden, aber dass ich das ausprobiert habe. Die guten können bis, ich würde sagen, vielleicht so 10 Konzerte, würde ich sagen. Ungefähr so ein paar Wochen.
Oh, krass, ich hätte gedacht, es hält viel länger.
Deshalb man hat immer so ein paar Rohre im Schatten.
Ich hätte gedacht, da hat man vielleicht irgendwann so Lieblingsrohre und dann ist man ganz traurig, dass es kaputt ist. Denkst du, oh, das hat so gut
das passiert bestimmt auch, oder?
Ja. Aber mehr bei den Franzosen. Deutschen irgendwie sind nicht so emotional damit.
Also Entschuldigung. Letzte Rohrfrage. Wenn ich jetzt eine 12-jährige Schülerin bin und Oboe lerne, wo kriege ich meine Rohre her, weil die baue ich ja wahrscheinlich in dem Alter noch nicht selbst.
Man kann das kaufen. Es gibt mittlerweile ganz viele Laden oder Privatleute, die das einfach verkaufen.
Also ich kriege dann nicht die alten ausgelutschten Rohre von meinem Lehrer?
Nee, damals war es so, als ich schon angefangen habe.
Nimm mal das, Güss.
So,
das war mal ganz gut.
Ja, mit Pfeifergeruch. Das war schon speziell. Nee, aber jetzt kann man das so, es gibt ganz viele Laden online und man kann da auch so Stärke auswählen. Okay. Und es gibt auch mittlerweile mehrere Kolleginnen, die einfach das kaufen, weil sie keinen Bock mehr haben.
Ich habe eine tolle Geschäftsidee. Kann man die auch in tollen Geschmacksrichtungen irgendwie anbieten?
Oh, das ist ein gutes Businessplan.
Ja, gut, oder? Wir können das zusammen machen, kein Problem. Ich teile die Innovation mit dir.
Ja. Yay. Ich habe eine ganz andere Frage mal. Wir müssen auch nochmal über dich sprechen. Also nicht nur über Rohre, sondern auch über dich. Aber eine Sache, die ich irgendwie spannend finde. In so einem Orchester gibt es ja ganz komplexe Beziehungsstrukturen und auch Verantwortlichkeiten. Und es gibt da hinten diesen Holzbläsersatz. Und innerhalb dieser meistens doppelt besetzten Holzbläser ist ja dann immer der Erste oder die Erste quasi Chef. Und dann sitzen da ja vorne die beiden Oboen und hinten und daneben die beiden Flöten und hinten Klarinette und Fagott. Und das heißt, die vier in der Mitte sind ja so ein bisschen so das Führungsquartett. Und von denen jeweils sind Oboe und Flöte eigentlich so ein bisschen die Chefs, weil die halt vorne sitzen und einfach, wenn die sich bewegen, sehen das die von hinten und so. Aber dazwischen gibt es keine Hierarchie mehr, oder? Also die Flötistin neben dir ist genauso Chefin wie du oder spricht man sich da so ein bisschen ab oder ist es eine Charakterfrage, wer da noch ein bisschen mehr führt? Wie tariert sich das aus?
So traditionell hat man immer das ein bisschen so weiter erzählt, dass die Solo-Oboe, so / erste Oboe, einfach die Führungsposition der Bläser ist.
Ah, das habe ich auch nicht anders erwartet, als dass du das
genau sagst. Wir haben ja bald. Das ist nochmal Tine. Ja, genau, ich wollte gerade sagen, wir haben bald Tine, unsere Flötistin da, die sagt wahrscheinlich genau das Gegenteil.
Okay, aber so.
Traditionell ist auch so, die Oboe gibt den A am Anfang, um das zu stimmen. Ich habe oft gehört, Konzertmeister ist der Chef oder Konzertmeisterin. So einfach,
ja, das ist ja auch so.
Führungsposition im Orchester. Danach Pauke, weil Pauke hat immer recht. Wenn man nicht mit der Pauke spielt, dann ist man. Und dann Solo-Oboe.
Ich finde es schön, dass Güss hat den Dirigenten noch nicht erwähnt. Der kommt danach.
Ja. Der gehört ja
und
auch
dann kommt Dirigent.
Das ich ist finde Ärzte, das, so die also Orchestermusikerin. Apropos, wer ist Chefin? Wenn man sich das als Konzertmeister, wenn man sich das A holt von der Oboe, dann gibt es ja so ein bisschen so Power-Games manchmal. Zum Beispiel, du stehst auf und normalerweise ist das Zeichen, okay, das Orchester sollte langsam so zur Ruhe kommen und dann sollte die Oboe anfangen, das A zu geben. Aber es ist so oft der Fall, dass die Oboen sich dann so ganz gemütlich, während schon so aus dem Augenwinkel eigentlich gesehen haben, ah ja, jetzt ist der Konzertmeister aufgestanden, dass sie dann sich noch so unterhalten, sich angucken und dann irgendwann so als, ach, da steht er ja schon, dann holt man so das Stimmgerät ganz langsam raus, sucht sich kurz noch das Röhrchen aus und es dauert dann so eine gute halbe Minute, während man da so steht wie so ein Depp.
Und diese Autoritätslevel des Konzertmeisters sinkt ja auch quasi sekündlich, je länger du da vorne stehst und man merkt, dass deine Macht doch nicht so groß ist.
Genau. Und da kann man so richtig reingeritten werden von der Oboen-Section. Und jetzt die indiskrete Frage an dich, hast du das mal, musst es nicht sagen, ne? Aber hast du es mal so bewusst so wahrgenommen, dass du das auch diese Macht hast?
Ah, damit kann man schon ein bisschen spielen.
Ah, ich wusste es. Ich wusste, dass ihr das genau spielt. Weil,
es gibt auch von der anderen Seite, wenn man ein A gibt, auch Konzertmeistern oder Konzertmeisterinnen, die auch ein bisschen ihre Macht genießen und sagen so, nee, noch nicht oder doch jetzt oder die so Zeichen geben oder sogar fragen, stimmt das? Das haben wir oft bekommen. Stimmt denn jetzt? Und wir spielen immer, ja, das ist eine große Beleidigung. Und vor allem ein bisschen Blödsinn, weil wir spielen mit dem Stimmgerät.
Mhm.
So, hoffentlich ist das grün. So, damit, ja, ich habe schon damit gespielt.
Ja, ja.
Und das ist natürlich so ein bisschen, also apropos Stimmgerät, vielleicht auch ein Grund, warum eventuell so diese ganz leichte Chefrolle bei der Oboe auch sinnvoll ist, weil die einfach so einen klaren und geraden Ton hat, der für so einen Holzbläsersatz vielleicht so ein bisschen zusammen mit dem Fagott, das aber halt leider hinten sitzt,
also kernig,
einfach
ne?
so ja. genau einfach eine sehr gute Referenz ist. Und
ja. da habe ich so noch nie wirklich so eine feste Theorie gehört, die wirklich so gegründet wurde von Treté oder sowas, warum die Oboe A gibt für die Stimmung des Orchesters. Aber ich glaube, das kommt ein bisschen davon, vom Klang. Das ist so ein Klang, das auf so
setzt sich gut durch, ne?
Ja, so, ja. Wie so einfach so drüber kommt.
Und es ist ganz spielt. Gerade kein Vibrato.
Es gibt auch ein bisschen so eine Theorie, aber ich weiß nicht, was wie wert ist das, dass auch die Oboe, wir stimmen eigentlich unser Instrument mit den Rohren tatsächlich. Und bei Oboe kann man so bei vielen Instrumenten, es gibt so Ventile oder man kann das irgendwie so ein bisschen ziehen oder ein bisschen mehr um höher oder tiefer spielen. Und bei der Oboe eigentlich haben wir nicht so viel Raummöglichkeiten.
Also müsstest dann so ein Messer rausholen und ein Stück abschneiden. Also
ja, ungefähr, ja. Machen wir auch manchmal.
Das ist doch gerechtfertigt, wenn dann die Konzertmeisterin sagt, stimmt das? Stimmt das? Ah, ja, ja. Musst du dann sagen, ja klar, stimmt.
Wir haben ganz
das Rohr stimmt.
Und wenn es nicht stimmt, kann ich nichts dagegen tun gerade.
Deshalb haben wir immer mit uns ganz viele Folterwerkzeuge für unsere Rohre, so alle möglichen Messer, auch Guillotine.
Oh, und, man merkt, dass du aus Frankreich Rad kommst.
Ja. Und ja.
Und aber ihr habt auch immer so ein kleines Gläschen Wasser, Fragezeichen, vor euch stehen. Auf jeden Fall habt ihr so ein kleines Gläschen vor euch stehen.
Ja, das kommt drauf an. So, das ist Geschmackssache, was da drin steht.
Mhm. Ob das jetzt Wasser oder Wodka ist. Oder,
ja. oder Speichel auch manchmal.
Ganz wichtig, Gefühl. Dass das nur transparent ist. Das ist so internationale Regeln. Aber nee, das ist um tatsächlich so die Rohren einzuweichen, weil das Schilf trocken vibriert fast nicht. Und deshalb bei allen Rochblattinstrumenten, man weicht das ein. Bevor man spielt. Und deshalb hat man so immer ein bisschen Wasser mit. Und
dann wichtige Wesensfrage, bist du jemand, der das dann nachher austrinkt oder nicht? Das sehe ich immer bei den Oboistinnen und Oboisten, dass da zwei Typen Menschen scheinbar zu geben sind. Ich beobachte Studium, euch. Mann, ja,
du kennst dich so gut aus mit Oboistinnen. Ich trinke das aus, weil das ist immer neues Wasser. Mir ist wichtig, dass so jeden Tag frisches Wasser eingeschenkt wird. Weil manche Leute benutzen zum Beispiel so geschlossene Schachtel fürs Wasser und da weiß man nicht, was sich da für Bakterien entwickeln.
Apropos entwickeln. Du bist ja aus Frankreich und hast ja auch wenn ich mich recht erinnere, in Frankreich studiert, ne?
Ja.
Genau. Wie kam es dann, dass du in Deutschland gelandet bist? Also war das irgendwie so ein Ding, so ja, in Deutschland gibt es sehr, sehr viele Orchester, deswegen gibt es da auch viele Orchesterstellen. Das ist also relativ wahrscheinlich, dass man in Deutschland landet oder wärst du lieber in Frankreich geblieben oder wie ist das gekommen?
Eigentlich, ich habe in studiert Paris, mein Bachelor. Und ich hatte Lust, so eine Erfahrung in Deutschland zu machen, weil das ist schon so das Land, wo am meisten klassische Musik passiert. Und auch irgendwie, weil ich habe das Gefühl, so in Frankreich gibt es so eine besondere Beziehung mit Deutschland. Irgendwie so ein bisschen immer so, man bewundert ein bisschen, dass so in Deutschland alles ist sehr stereotypisch natürlich, aber dass alles gut funktioniert und irgendwie sie schaffen viel mehr als wir oder so. Und ich würde sagen, ein bisschen überall und natürlich auch in der klassischen Musik. Aber gleichzeitig auch ein bisschen so Abneigung und so, ja, sie sind langweilig. So, sie machen alles besser, aber dafür sind sie langweilig. Und bei uns ist chaotisch, aber wir lachen. Irgendwie ein bisschen so, ich würde das so, natürlich ein bisschen übertrieben, aber das dann so eine Hasseliebe zu beschreiben. Und ich hatte Lust, so eine Erfahrung da zu machen und auch ein bisschen beobachten, so wie die Szene ist, weil es schon anders. Und ich wollte schon seit immer so eine Zeit lang im Ausland leben. Und dafür wollte ich Erasmus machen. Und ich habe leider keinen Platz bekommen. Ich war sehr traurig und enttäuscht. Aber ein Freund hat damals im Orchester gespielt und er meinte so, hey, wir haben einen Vertrag für ein Jahr in unserem Orchester, hättest du Bock da dich zu bewerben? Und das habe ich gemacht. Bisschen so, ich wusste gar nicht, wo Hannover lag auf der Karte. Ich bin einfach nur im ECE angestiegen und dann ausgestiegen. Das wusste ich
auch noch nicht.
Man muss dazu sagen, du kommst aus Toulouse, also ganz aus dem Süden von Frankreich. Ja. Und also da ist natürlich Hannover auch wirklich...
Hast du gedacht, da liegt immer Schnee, auch im Sommer?
Haben die da überhaupt Sonne da oben?
Und dann habe ich so einen Vertrag erstmal für ein Jahr bekommen.
Ja, an der Staatsoper.
Ja,
ne?
An der Staatsoper, genau. Hier. Und am Ende des Jahres habe ich dann eine feste Anstellung bekommen. Und ich höre jetzt auf in der Oper am Ende der Saison. Aber ich habe
nach wie vielen Jahren?
8 Jahren habe ich in dem Haus gespielt und ja, war gar nicht so geplant. Erstmal war nur so, ich wollte eine Erfahrung machen in Deutschland, aber dann bin ich geblieben und ich bleibe noch eine Weile.
Schön.
Mhm. Wie guckst du so auf die Zeit zurück, dort ganz viel Oper spielen und in diesem Klangkörper? Wie war das denn so die letzten 8 Jahre für dich?
Waren sehr schöne Jahre für mich. Ich habe ganz viel gelernt, so viel gespielt mit diesem Repertoire-Oper-Repertoirebetrieb, was wir in Frankreich gar nicht haben. Diese so war immer so 4 bis 7 verschiedene Produktionen gleichzeitig, die einfach so immer abwechseln. Das habe ich sehr genossen.
In Frankreich macht man das ja so, dass man hat, da spielt man eine Oper für, also man probt die und dann wird die so 3 Wochen lang gespielt und dann wird die nicht mehr gespielt. Und in Deutschland ist es so, da sind die Deutschen übrigens eigentlich ziemlich chaotisch und hektisch. Das müsste eigentlich das französische Modell sein, weil in Deutschland
unglaublich aufwendig
das zu planen. Ja, es ist so krass. Da spielt ja, also musst du ja irgendwie 8 Stücke, also 8 Opern irgendwie parallel auf Lager haben, so ungefähr.
Yeah.
Weil die dann montags wird Tosca gespielt, Sonntag wird Wagner gespielt und Dienstag wird dann wieder was ganz anderes gespielt. Ja, so.
Genau. In Frankreich ist es immer so pro Stück. Vielleicht fängt man an zu proben während der Aufführungen, aber es ist immer so eine Oper nacheinander. Und hier ist so Repertoire immer Abwechslung. Das habe ich sehr gemacht. Am Anfang war viel, aber viel gelernt, viele Leute kennengelernt, auch viel über so diese Gruppendynamik beobachtet und ausprobiert. Deshalb war ganz schön, das war auch mein Traumjob, einfach so in einer Oper zu arbeiten, vor allem einer deutschen Oper. Und jetzt strebe ich nach neuen Herausforderungen und Challenges und deshalb freue ich mich auch so, jetzt das zu verlassen, bereuunglos.
Du hast ja Oboe und Englischhorn gespielt.
Ja.
Wie hängen denn diese beiden Instrumente zusammen? Was denn
oder was ist überhaupt ein Englischhorn? Ja.
So ein Englischhorn ist eine längere Oboe. So alle Bläserinstrumente haben bei jedem Instrument verschiedene Größe würden so entwickeln. Man kann das vergleichen mit Streicher. So Geige wäre das Hauptinstrument und dann macht man größer oder kleiner. Und bei uns gibt es auch so, es gibt die Oboe d'Amore ist kleiner, das heißt so höher. Und dann gibt es Englischhorn und dann auch Bass-Oboe.
Bass-Oboe? Ich glaube, ich habe nie gehört. Nie, ja.
Auch nicht, niemals. Hast du das schon mal gesehen, Thomas?
Eine Bass-Oboe?
Ja.
Die ist besetzt manchmal so bei Richard Strauss und so. Und da fragt man sich immer, wie soll man dieses Stück machen? Dieses Instrument gibt es, ich glaube, es gibt 5 Bass-Oboen oder sowas.
Ja, überhaupt nicht. In Deutschland. Sind immer die gleichen.
Aber ich habe, glaube ich, noch nie eine gesehen.
Und es wird aber dann oft mit Englischhorn gemacht einfach, oder? Oder mit Fagott. Piccolo Fagott.
Ich weiß nicht, aber es gibt nicht so viele
Typ an einem Synthesizer.
Ja, das ist gut, ja.
Aber Englischhorn ist tatsächlich so sehr oft besetzt, vor allem in Oper sehr, sehr viel. Und was man da spielen muss, das ist ein bisschen anders. Man ist trotzdem in der Gruppe von den Oboen, aber Englischhorn ist ein bisschen getrennt. Man spielt am meisten Solos, meistens traurig oder liebevoll oder schmerzvoll. So sind oft so langsame Sätze.
Oh ja, die sind so toll. Also diese Englischhorn-Soli, die sind so wunderschön. Das
sind so mit die magischsten Momente. Das sind so Sinfonien, Englischhorn-Soli.
Ja, viele kennen ja vielleicht Dvoraks Sinfonie aus der Neuen Welt. Gibt es ja den langsamen Satz mit Englischhorn. Das ist ja so eines der Paradebeispiele, wie schön das klingen kann. Die sind so
und deshalb war auch für mich so sehr, sehr spannend und spaßvoll, so in der Oper zu spielen und so viele Oper zu spielen, weil für Englisch schon gibt es da wirklich sehr schöne Seiten.
Was magst du denn lieber, Oper oder Englisch schauen?
Englisch schon fällt mir einfacher. Das ist irgendwie so ein bisschen ja, einfacher und man muss nicht so viel üben.
Aber ist es auch so, dass man nicht in so einem Satz irgendwie spielt, als Füllstimme oder als Harmoniestimme oder auch sagen, sondern das ist, wie du schon sagst, ist man ist dann eher so exponiert alleine und sonst ist man auch ganz oft in so einem Bläsersatz zusammen als Oboe.
Ja,
oder beim Englisch sagen, schon kommt es so eigentlich nicht vor, dass man, oder oft, selten vor.
Ja, oft in einem Oper oder in einem Orchester sind manchmal nur zwei Oboe oder meistens auch zwei Oboe und ein Englisch schon. Und wie gesagt, wir haben schon darüber gesprochen, erste Oboe hat eine Führungsposition, der muss auch oft die Melodie spielen und ein bisschen so das, die Richtung zeigen. Zweite Oboe ist eine ganz andere Arbeit, anderes Beruf und andere Verantwortung, das ist viel mehr harmonisch, das ist mal viel mehr Unterstützung, man muss so irgendwie die richtige Farbe, die richtige Dynamik schaffen, damit die erste Oboe einfach machen kann, was man will. Und das ist viel mehr im Satz. So, erste Oboe spielt am schönsten, so schönstmöglich die Melodie. Zweite Oboe muss sich so viel mischen und Balance mit anderen Bläsern. Und Englisch schon ist manchmal auch ein bisschen im Satz, so harmonisch, aber am meisten einfach spielt man so ein schönes Solo im zweiten Satz oder in der Aria von der Soprano, wenn so kurz vorm Sterben. Und das ist sehr unfair, weil man spielt oft vielleicht so 50, 70 Noten im Stück. Man kriegt ganz viel Applaus und Glückwünsche nach dem Konzert und die zweiten Geigen haben einfach so 50.000 Noten gespielt und die kriegen so kaum Anerkennung.
Na, guter Deal, würde ich sagen. Ja. Aber du musst auch manchmal dann viel Sitzfleisch haben und warten.
Ja.
Wie ist das mit dem Repertoire? Also so als Streicher ist man ja sozusagen gesegnet mit jeder Epoche. Da gibt es wahnsinnig.
Sagt der Geiger hier, ne? Naja.
Bei den selbst die Bratschen sind gesegnet im Verhältnis zu anderen Instrumenten. Und also da gibt es wahnsinnig viel Repertoire einfach. Wie ist es bei der Oboe? Gibt es gewisse Epochen, die da sozusagen so Oboen-Epochen sind und manche, wo sie nicht so viel vorkommt? Oder würdest du sagen, es ist gleich verteilt?
Nee, auf jeden Fall in der Barock-Epoche gab es so echt sehr schöne Zeit und wahrscheinlich auch tolle MusikerInnen damals, weil wenn man sieht, so das Instrument war sehr einfach, gab es nur Löcher, gab es noch keine Klappe damals. Und wenn man sieht manche Stücke, wie das virtuos ist, das heißt, dass auf jeden Fall gab es tolle MusikerInnen, die wirklich virtuos waren. Deshalb so in der Barockzeit gibt es ganz viel. In der klassischen Zeit und romantisch gibt es ein bisschen weniger. So viel, viel schöne Solo im Orchester, aber nicht so viele Solostücke. Aber dann seit dem 20. Jahrhundert, dann gibt es wieder so ganz viele Stücke, auch moderne Stücke, die sehr interessant sind. Aber natürlich haben wir kein so breites Repertoire wie für Geige, Klavier oder auch alle Streicher. Deshalb, wenn man viel spielen will, machen wir auch, entweder spielen wir Stücke von anderen Instrumenten, zum Beispiel Flöte oder was noch immer, oder Geige. Wir spielen zum Beispiel die Romanzen von Clara Schumann auch.
Ah, ja.
Oder kann man auch natürlich viel Arrangements machen, entweder selbst oder von anderen.
Aber würdest du sagen, dass quasi das Orchester oder die Oper dann immer ein Substitut ist, weil natürlich in jeder Brahms-Symphonie ist auch die Oboe total wichtig, obwohl jetzt vielleicht Brahms keine Oboen-Sonate geschrieben hat, zum Beispiel. Für Oboe und Klavier.
Kannst du das wiederholen?
Also ihr habt eure Zeit in der Romantik, habt ihr im Orchester dann oder in der Oper.
Yeah.
Da kommt ja ganz viel Oboe vor, auch in ganz wunderbarer romantischer Musik, aber jetzt zum Beispiel Brahms hat keine Oboen-Sonate geschrieben,
genau.
Oder so. Oder kein
aber da im Orchester
Oboen-Konzert.
Gibt es
ja,
ganz
genau,
viel zu spielen.
Ja.
Nicht so viel Kammermusik.
Ich habe neulich mal wieder das Strauss-Oboen-Konzert gehört und da gibt es ja echt einen ganz wunderschönen Satz, wo natürlich die Oboe vorne soliert und im Orchester solistisch ein Englischhorn mit der Oboe zusammenspielt. Das ist auch echt so eine schöne Farbe. Das hört man so selten, dass sie dann auch einmal zusammen auftreten. So.
Ja, das ist ein geiler Moment in den
richtig Konzerten. Besonders, ja.
Du warst doch vielleicht als letztes Thema noch, du warst in letzter Zeit ganz viel mit dem London Symphony Orchestra unterwegs. Wie war denn das?
War sehr spannend. Das ist auch so ein großes Symphonieorchester, so nur auf der Bühne, so nur Symphonie, keine Oper, so das ist ein bisschen Abwechslung für mich. Aber das war sehr interessant zu gucken, wie in the UK man arbeitet, so das Arbeitsrhythmus, auch die Kultur. Ich fand das sehr interessant, irgendwie so diese.
Die spielen wahnsinnig viel, oder? Das ist viel, viel intensiver als hier, oder?
Ja, die Arbeitsbedingungen sind ganz anders als in Deutschland. Sie sind nur bezahlt, wenn sie arbeiten. Deshalb arbeiten sie ganz viel. Aber irgendwie auch die Stimmung, wie man miteinander umgeht, das war sehr interessant, weil vor allem in deutschen Orchestern, so festen Orchestern, man ist am meisten noch per Sie. Und per Nachnamen, zum Beispiel mit dem Dirigenten und mit der Dirigentin. Und da sind alle, es gibt nur you, aber alle auch per Vornamen. Auch mit dem Dirigenten, der da war, oder mit der Leitung. Und das fand ich interessant. Und irgendwie auch diese Höflichkeit, diese englische Höflichkeit habe ich da ein bisschen erlebt. So irgendwie so, alles ist gut formuliert.
Auch eine andere Spielkultur? Spielen die anders als hier in Deutschland?
Ja, finde ich tatsächlich, dass irgendwie so immer ein bisschen präziser, ein bisschen mehr on point, so ein bisschen so grob beschreibt, ein bisschen mehr Richtung Big Band irgendwie, so ein bisschen mehr tight, wie sie sagen, aber gleichzeitig irgendwie so sehr entspannt. Ich würde sagen, so im Westen Europa, so in Frankreich und Deutschland ein bisschen ähnlich, dass man als Bläser relativ aktiv spielt. Und da war irgendwie so sehr entspannt, alles so sehr chillen. Ich habe viel mitgenommen.
Interessant.
Erfahrung.
Und aber es wird, also ihr habt schon gesagt, die spielen sehr viel, aber es wird auch verhältnismäßig wenig geprobt, oder? Also für die Programme hat man weniger Probenzeit als in deutschen Orchestern.
Ja, ja.
Viel weniger, ne?
Es geht sehr, sehr schnell. Und sie meinten, so ganz offen, sie meinten, um dort zu arbeiten, muss man sehr gut am Blatt lesen. So wie das heißt, so einfach so Noten bekommen und in 5 Minuten das einfach so entziffern und üben. Und das ist schon eine andere Art. So in Deutschland haben wir mehr Proben normalerweise.
Das ist doch verrückt bei so einem Klangkörper, der wie so einer der besten der Welt ist, und dann sind die trotzdem so gut, obwohl gar nicht so viel Probenzeit investiert wird.
Aber irgendwie, ich hatte das Gefühl, das war ein bisschen wie deutschen Oper. Irgendwie, man hat einfach auch das im Repertoire. Sie haben wirklich so ein Repertoire an Stücken und sie nehmen das aus für ein Konzert. Aber gab es ja natürlich manche Konzerte, ja, hatten wir dann so 2 oder 3 Tage Probe. Aber gab es auch ein Konzert, wir haben einfach so eine Probe gemacht und gespielt.
Wow.
War gewiss, ich habe so viel über die Oboe gelernt. Ich finde das verrückt, weil also so viele Themen sind dabei, über die ich mir nie Gedanken gemacht habe. Und ich habe schon so viel mit Oboisten geredet, aber darüber nicht.
Mhm.
Vielen Dank.
Dankeschön. Vielen Dank.
Wir haben auch noch ein Stück zum Ausklang und auch wieder ein Stück, was ihr als Bläser arrangieren musstet, weil es offensichtlich nicht so viel gibt, nein, aber es ist einfach ein tolles Stück von Antonín Dvořák, der 2. Satz vom amerikanischen Quartett, und zwar für Bläserquartett dann, ja?
Für Bläserquintett.
Bläserquintett.
Also Oboen, Flöte, Klarinette, Horn und Fagott.
Und du spielst mit, ja?
Ja.
Wir haben auch gar nicht gesagt, das erste Stück, was sie gehört hat, ist von Paul Benaim, 3 Songs Without Words. Aber jetzt erstmal viel Spaß mit dem Dvořák. Bis bald. Johannes das Easter Egg.
Ja.
Und der Moritz hatte eine Idee.
Ich habe eine Idee.
Erzähl mal.
Ja, du stellst eine Frage an Mo. Und dann schneiden wir Mo rein.
Der ist gerade kurz rausgegangen, weil du seinen Platz eingenommen hast.
Ich sehe ihn nicht mehr.
Ja, aber wir hören ihn gleich.
Was du schon immer mal einen Schlagzeuger fragen wolltest.
So, jetzt bist du on the spot.
Ja. Was ist deinen liebsten Schlag? Schlag? Wie sagt man das?
Stick. 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 Schlag. Stick. Schlag. Stick. Ach so, dein liebster Schlag. Lieber die 1 oder die 2 oder die 3.
Nee, nee, nee. Das wäre das, das Stick.
Lieblingsschläge.
Liebster. Ja. Okay, das kann er beantworten.
Und Mo.
Okay, gut, also, mein Lieblingsschlägel ist natürlich ein...
Du musst flüstern.
Achso, sorry. Okay, also mein Lieblingsschlägel ist natürlich der ganz dicke, weiche, filzige, große Trommelschlägel, der so ganz flauschig und weich und schwer in der Hand liegt. Und einen Lieblingsschlag habe ich nicht, aber einen Lieblingsschlager. Atemlos in die Nacht. Und jetzt lasse ich euch, glaube ich, in Frieden. Tschüss.